SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Wie sieht der Alltag im Hochwassergebiet aus? Ein Realschulleiter berichtet vom Schulstart in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kommt die Union noch aus dem Umfragetief? Auf dem CSU-Parteitag wird nach Antworten gesucht. Und wie wehrt man sich gegen Desinformation vor der Bundestagswahl? Eine Expertin gibt Tipps. Schnell und unbürokratisch. So soll sie Hilfe für die Gebiete der Hochwasserkatastrophe vom Juli sein. Vom Bund wird es einen Hilfsfonds von 30 Milliarden Euro geben. Knapp die Hälfte davon ist für den Wiederaufbau in den rheinland-pfälzischen Gebieten bestimmt. Für Privatleute, Unternehmen, Vereine, Kommunen. Damit am Ende wieder Häuser, Vereinsheime, Straßen und Schulen in altem Glanz erstrahlen können. Am Dienstag hatte der Bundestag den Wiederaufbaufonds abgesegnet und wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, jetzt hat auch der Bundesrat in einer Sondersitzung sein Okay gegeben. Wie dringend dieses Geld im Ahrtal gebraucht wird, das wird besonders an der Böselager Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler deutlich. Die Wassermassen haben das Schulgebäude so sehr beschädigt, dass an normalen Unterricht in den alten Klassenräumen nicht mehr zu denken war. Wir haben jetzt, 2 Wochen nach Schulbeginn in Rheinland-Pfalz, mit Schulleiter Timo Lichtentäler gesprochen. Per Handy, weil es seit dem Hochwasser auch kein Festnetz mehr gibt. Herr Lichtentäler, Ihre Schule sah gelinde gesagt aus wie ein Schlachtfeld nach der Flut. Und jetzt stehen Sie trotz allem doch da und können unterrichten. Wie fühlt sich das an?
Das ist ein ganz hervorragendes Gefühl, dass man für die Schulgemeinschaft in diesen völlig unnormalen Zeiten in den 6 Wochen Sommerferien Strukturen hat schaffen können, die ein doch gewisses und damit auch beruhigendes Maß an Normalität ausstrahlt. Und die 14 Tage, die wir jetzt schon mit dem heutigen Tage hinter uns haben, geben uns recht, dass sich der Aufwand absolut gelohnt hat.
Ist es denn schlimmer oder besser, als Sie sich vorgestellt haben in diesen neuen Bedingungen, in denen Sie unterrichten müssen?
Also ich bin positiv mehr als überrascht. Natürlich macht man sich im Vorfeld Gedanken, wie wird das angenommen. Klar, unsere Schule ist noch Baustelle, aber ich bin so stolz gerade auf meine Schülerinnen und Schüler, die fast schon demütig sich hier verhalten, à la Bonheur. Hier schlägt keiner über die Stränge, jeder hat Ehrfurcht vor dieser Baustelle und ist einfach nur grundlegend dankbar, dass wir am Standort bleiben durften.
Bleiben wir doch direkt mal bei den Schülerinnen und Schülern. Wie geht's denen?
Wir haben ganz unterschiedliche Schüleräußerungen oder Schüleremotionen auch wahrgenommen. Da sind am ersten Schultag Kinder und Jugendliche aufeinander getroffen, die wunderschöne Sommerferien hatten, ganz einfach, weil sie einfach nicht im Flutgebiet gewohnt haben. Und da sind aber im selben Klassenverbund Kinder, die dann halt eben Dinge haben erleben müssen in dieser Nacht, denen sie noch lange zu tun haben. Und ich bin froh, dass das auch nochmal was mit der Schulgemeinschaft gemacht hat und zusammen mit der Unterstützung der Schulpsychologen, die gut zu tun hatten und auch noch haben, sind wir auf einem verdammt guten Weg.
Sie haben gerade die Schulpsychologen angesprochen. Wie sehr ist denn die Flutkatastrophe Thema, auch bei denen und in den Gesprächen mit den Jugendlichen?
Das ist Thema Nummer 1. Wird auch nicht nur nachgefragt von den Schülerinnen und Schülern, sondern auch auf der Ebene meiner Lehrkräfte. Da habe ich auch 1/5, die ihre Existenz verloren haben. Wir sind dankbar, dass wir die Expertise haben. Das tut uns allen gut.
Das heißt, die Betreuung ist da. Woran fehlt es denn noch im Moment?
Im Moment fehlt es eigentlich so an nichts. Ich muss aber allerdings sagen, wir sind immer noch im Krisenmodus. Das heißt, dass wir von Tag zu Tag gucken. Im Moment fühle ich mich gut aufgehoben, ich fühle mich gut begleitet, fühle mich wohl in dem Team der Schulgemeinschaft. Aber es kann natürlich in der nächsten Woche oder wenn die dunkle Jahreszeit jetzt bald mal beginnt, nach den Herbstferien, einfach Herausforderungen auf uns zukommen, die ich jetzt noch nicht abschätzen kann. Und deswegen ist das ein Wunsch, dass dann diese Netzwerke, die sich jetzt auch in dieser Solidarität gebildet haben, dass die dann halt eben auf Strecke gesehen auch noch bestehen bleiben, weil ich bin mir sicher, wir werden sie brauchen.
Herr Lichtentäler, die Schule geht jetzt seit 2 Wochen bei Ihnen. Was ist Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben? Gibt es vielleicht kleine Anekdoten aus dieser Zeit, die Sie mit uns teilen würden?
Ja, natürlich war gerade der erste Schultag hochemotional. Erstens, weil wir alle eine Grundanspannung hatten. Man kann ja viel planen auf dem Papier und sich Gedanken machen. Aber wenn natürlich dann die Zielgruppe, für die man das alles macht, und das sind die Schülerinnen und Schüler, wenn die das dann zum ersten Mal sehen, war ich natürlich hochgradig angespannt, wie wird es angenommen. Und da habe ich sehr wunderbare Dinge beobachten können, die auch sehr emotional waren. Da sind viele Tränen geflossen der Freude. Und zwar auf der einen Seite, weil man vielleicht auch selber betroffen jetzt hier eine Art Normalität hat als Schule. Und auf der anderen Seite halt eben diese pure Wiedersehensfreude der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die sich ja teilweise dann auch über 6 Wochen nicht gesehen haben, das war schon ein sehr bewegender Moment. Und etwas Zweites, was mir in Erinnerung gekommen ist, dass eine Schülerin, die von der Flut privat sehr betroffen ist, aus freien Stücken den Weg zu mir gesucht hat und sich an meinen Tisch gesetzt hat und gesagt hat, Herr Lichtenthaler, ich wollte Ihnen einfach mal von mir Danke sagen, dass wir hier wieder in die Schule dürfen, denn hier fühle ich mich sicher. Und ich glaube, von jemandem, der privat alles verloren hat, zu sagen oder zu hören, dass er sich hier sicher fühlt, ein größeres Kompliment kann man fast nicht bekommen.
Das war der Schulleiter der Böselager Realschule in Bad 9a Ahrweiler, Timo Lichtenthaler. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Übrigens, es wird Ihnen vielleicht schon aufgefallen sein hier im Programm, auch der Südwestrundfunk möchte den Menschen in der Hochwasserregion helfen. In allen Angeboten des SWR rufen wir heute zu Spenden für das Aktionsbündnis Deutschland hilft auf. Ab 20.15 Uhr wird heute Abend außerdem das große Benefizkonzert im SWR-Fernsehen ausgestrahlt. Alle Informationen rund um die Aktion finden Sie auch auf swr.de/hochwasserhilfe. Es ist jetzt 12.11 Uhr. Bei Geschwistern ist es ja oft so, dass eine oder einer Mist baut und am Ende beide dafür Ärger bekommen. Das ist im Moment bei den Schwesterparteien CDU und CSU nicht anders. Unionskanzlerkandidat und große Schwester Armin Laschet macht keine gute Figur und die kleine Schwester Markus Söder muss mit um Prozente bei der Bundestagswahl zittern. Auch darum geht es beim heute beginnenden CSU-Parteitag in Nürnberg. Der letzte große Präsentierteller der Christsozialen vor der Wahl in 2 Wochen. Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk blickt voraus.
Die Trendwende, die CSU-Chef Söder seit langem fordert, sie kommt entweder an diesem Wochenende oder der Kas ist bissen, wie ein CSUler sagt, also gar nicht mehr. Der Parteitag soll die Trendwende zumindest einleiten. Ob das gelingt, wird weniger an Markus Söder hängen. Er steht unangefochten an der Spitze der CSU, könnte bei seiner Wiederwahl sogar ein besseres Ergebnis erzielen als beim letzten Mal mit 91%. Nur Söder ist kein Kanzlerkandidat und an dem vor allem hängt die Trendwende. Von Armin Laschet erhofft sich die CSU inhaltliche Kracher. Spätestens am Sonntag beim TV-Triell der Kanzlerkandidaten, besser aber schon morgen, wenn Laschet nach Nürnberg kommt. CSU-Politiker beteuern, der Parteitag müsse ein Signal der Geschlossenheit senden. Aber spürbar sind Enttäuschung und Ärger über den Kandidaten. Generalsekretär Blume sagt offen, mit Söder stünde die Union besser da. Auf die Frage, weshalb die CSU nicht mehr eigene Akzente setzt im Wahlkampf, kommt die Antwort, weil das verstanden worden wäre als Absetzung von Laschet. Jetzt liegt die CSU mit Laschet bei unter 30%. Und deshalb ist auch das eine Frage dieses Parteitags. Wie gut gelingt der CSU im Endspurt die Gratwanderung zwischen eigenen Akzenten und Loyalität zum Kanzlerkandidaten?
Achim Wendler vom BR. Ja, wie steht die CSU zu Armin Laschet? Politikwissenschaftler Thorsten Faas sagt, Laschet wurde zu spät nominiert und von da an war die Union schon in der Defensive.
Diese Auseinandersetzung zwischen den beiden, die hat natürlich Spuren hinterlassen und bringt Söder eigentlich derzeit in eine Situation, dass er, was immer er sagt, eigentlich sofort in Frage gestellt wird. Ist das jetzt genug Unterstützung? Ist das ernst gemeinte Unterstützung? Also da kann er eigentlich kaum einen Weg finden, wie er glaubwürdig Unterstützung für Laschet zum Ausdruck bringen kann. Dafür ist das Verhältnis einfach zu aufgeladen.
Soweit der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. Und wie sieht's aus mit der Loyalität zu Laschet an der CSU-Basis in Bayern? Da ist man mehr als unzufrieden mit ihm und dem bisherigen Unionswahlkampf.
Das ist ja gruselig. Also das ist wirklich ganz schlimm und es ist ganz arg, was da passiert ist.
Ich glaube, jetzt nochmal ein großes Thema aufzureißen, ist zu spät. Mir hätte ganz persönlich eine inhaltliche Aufladung des Wahlkampfs schon zum früheren Zeitpunkt gefallen. Jetzt gilt es im Endeffekt tatsächlich, unentschlossene Wähler zu überzeugen.
Es wäre schön, wenn er es noch schaffen würde. Es wäre schön, wenn er morgen früh aufsteht und sich überlegt, das jetzt anzupacken mit Rückgrat und das Ganze auch mit Energie voranzutreiben. Also ich habe das Gefühl, dass er muss zeigen, dass er es will.
Ich glaube, es wäre jetzt wirklich einfach nur mehr in der Zeit, den Turbo zu zünden, Inhalte zu bringen und die Beliebtheit von Markus Söder dann einmal mit den Inhalten zu verknüpfen. Denn wenn es jemand transportieren kann, dann ist er. Und es muss jetzt einfach nur noch beim Wähler ankommen.
Gute Wahlkampfstimmung klingt anders. Der BR-Kollege Julian von Löwes hat Stimmen von der CSU-Basis gesammelt. Fake News und Verschwörungsmythen sind in den letzten Jahren zu unserem Alltag im Netz geworden. Kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht haarsträubende Geschichten online finden, eine abstruser als die andere. Mikrochips im Impfstoff? 600 angeschwemmte Babyleichen nach der Ahrtalflut? Die Grünen wollen die Haustierhaltung verbieten? Alles frei erfunden und zahllose Male widerlegt. Und trotzdem halten sich solche Fake News und werden speziell jetzt vor der Bundestagswahl immer gefährlicher für unsere Demokratie. Eine Expertin für Verschwörungsmythen und Fake News ist die Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun. Sie hat mehrere Bücher über das Thema geschrieben. Zuletzt ist von ihr True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, herausgekommen. Sie hat für uns für diese Sendung ein Interview gegeben und ich habe sie gefragt, was die größten Gefahren für die Bundestagswahl in Sachen Fake News sind.
In Bezug auf Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen ist natürlich die größte Gefahr, dass Falschmeldungen sich verbreiten, Menschen darauf aufbauend ihre Wahlentscheidung vielleicht in einer Art und Weise treffen, wie sie das sonst nicht treffen würden und sich hinterher aber herausstellt, dass die jeweilige Information falsch war, die Korrektur bei denjenigen aber nicht mehr ankommt.
Und von wem geht da die größte Gefahr aus?
In den vergangenen Jahren hatten wir immer unterschiedlichste Falschmeldungen, vor allem von rechtsextremen Akteuren. Da wurde beispielsweise verbreitet, es hätte Wahlfälschung stattgefunden. Da wurde verbreitet, dass Menschen ohne Staatsbürgerschaft hätten wählen dürfen. Das war falsch. Und das wird gezielt eben durch rechtsextreme Gruppen auch auf Facebook verbreitet. Und damit ist natürlich auch die Gefahr, dass Menschen das Vertrauen in zentrale Institutionen unserer Demokratie verlieren. Und im schlimmsten Fall führt das dazu, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr wählen gehen.
Auf welchen Wegen greifen denn diese Desinformationskampagnen Menschen an?
Die Wege sind ganz unterschiedlich. Zum einen finden wir eben Informationen, die auf YouTube verbreitet werden. Dann gibt es natürlich auch Telegram-Channels. Das spielt vor allem im verschwörungsideologischen Milieu beim Thema Corona-Leugner eine große Rolle. Da werden allerhand Falschmeldungen zu ganz unterschiedlichen Themen verbreitet. Und teilweise werden diese Falschinformationen auch genutzt, um eben für die querdenkende Partei die Basis zu mobilisieren. Und teilweise werden solche Nachrichten dann aber natürlich auch im Privaten verbreitet, per WhatsApp von einer guten Freundin oder von einem Freund zugeschickt. Daher würde ich immer raten, gerade wenn Sie merken, dass eine Nachricht sehr zugespitzt ist, dass sie vielleicht auch sehr starke Emotionen bei Ihnen hervorruft, prüfen Sie 2-3 Mal, bevor Sie etwas weiterleiten, denn niemand möchte Falschmeldungen verbreiten.
Sie haben gerade auch soziale Medien angesprochen. Welche Rolle spielen denn die großen Konzerne, so wie zum Beispiel Facebook, in diesem gesamten Desinformationsspiel?
In den vergangenen Jahren hat man gesehen, dass die großen Plattformen durchaus eine größere Bereitschaft als vorher zeigen, da auch zu intervenieren. Das heißt auch, einzelne Inhalte zu sperren oder zu löschen. Es findet aber oftmals nur in Extrembeispielen statt. Also beispielsweise bei Nachrichten, die sich so stark verbreiten, dass sie auch medial aufgegriffen werden. Da werden dann Faktenchecks gemacht. Insgesamt muss man sagen, dass viel zu wenig Kapazitäten in den Bereich Faktencheck gesteckt werden. Das heißt, die Faktenchecker kommen gar nicht oft mit der schieren Menge der Falschmeldungen, Desinformationen und Verschwörungserzählungen nach. Und das ist eben das große Problem, was wir auch vor Wahlen haben, dass da gerade in den letzten Tagen ja auch noch unglaublich viel Spielraum ist für Beeinflussung der Meinung von Wählerinnen und Wählern. Und wenn da Falschmeldungen kursieren, die erst nach dem Wahltermin womöglich korrigiert werden, kann das eine fatale Wirkung haben.
Muss man da nicht eigentlich viel härter vorgehen gegen Facebook und Co.?
Naja, es ist ja nicht so, dass Facebook selbst die Fakten checkt, macht, sondern das wird an Externe ausgelagert, an professionelle Journalisten, die auch ausgebildet dafür sind, die aber unabhängig von Facebook agieren. Insgesamt würde ich mir aber viel mehr wünschen. Also so eine Art Faktencheck bräuchten wir eigentlich auch bei YouTube. TikTok ist ein riesiger Faktor bei den Jüngeren. Da haben wir in den letzten Monaten gesehen, dass sich immer wieder allerhand auch Verschwörungserzählungen zum Thema Impfen verbreitet haben und die Plattform gar nicht oder erst spät reagiert hat. Und da sehe ich noch großen Nachholbedarf.
Eine Horrorvorstellung ist sicherlich die Situation in den USA, wo sogar Ex-Präsident Trump noch im Amt die Rechtmäßigkeit des Wahlergebnisses angezweifelt hat und so Misstrauen gesät hat und im Endeffekt die Gesellschaft noch weiter gespalten hat. Wie nah sind wir in Deutschland denn in so einer Situation dran?
Man kann die Situation in den USA nicht mit Deutschland vergleichen. In den USA haben wir eine große Partei, die Abgeordnete in ihren eigenen Reihen hat, die eine starke Nähe zu QAnon suchen, also einer verschwörungsideologischen Gruppierung, die extrem radikal ist, auch in den antisemitischen, rechtsextremen Bereich geht. Wir haben in den USA außerdem die Situation, dass wir teilweise große Mediennetzwerke haben, die Falschmeldungen beispielsweise zur Abwahl von Donald Trump massiv verbreitet haben. Das heißt, das Ganze spielt sich nicht nur im Netz ab, sondern es gibt TV-Sender, die Millionen erreichen, wo Menschen ein Podium bekommen, die Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen verbreiten. Das ist eine ganz andere Situation. Es sollte aber vor allem als Warnung gesehen werden. Und ich würde immer dazu raten, nicht nur zu schauen, was ist bei der Rechtsdurchsetzung noch möglich, sondern auch zu schauen, wie können wir denn Kinder und Jugendliche in Schulen darauf vorbereiten, wie sie Desinformation erkennen. Weil früher oder später wird jeder damit in Kontakt kommen. Und man darf sich auch nichts vormachen. Selbst wenn die großen Plattformen Plattformen da viel rigoroser vorgehen würden, haben wir immer noch einzelne Nischen im Netz, beispielsweise Telegram, wo die entsprechenden Inhalte weiterverbreitet werden. Und potenzielle Anhänger werden auch gezielt in solche Bereiche hineingelockt. Und selbst wenn Telegram reguliert werden würde, würde es eben eine andere Plattform geben. Das heißt, Teil der Antwort muss eben auch Bildung und Medienkompetenz sein.
Das war die Politikwissenschaftlerin und Fake News-Expertin Katharina Nurkun. Das Interview haben wir aufgezeichnet. Und wir schauen jetzt nochmal ins Mutterland der Verschwörungsmythen, in die USA. Morgen jähren sich zum 20. Mal die Terroranschläge vom 11. September 2001. Und selbst 20 Jahre, nachdem die World Trade Center-Türme eingestürzt sind, halten sich in den USA hartnäckig die Verschwörungserzählungen. Jeder dritte US-Amerikaner glaubt immer noch, dass die damalige Bush-Regierung in den Anschlag verwickelt war, um den folgenden Krieg gegen den Terror zu rechtfertigen. Unser New York-Korrespondent Peter Mücke hat nachgeforscht, warum solche Mythen noch so eine Anziehungskraft haben.
Der Staub der Trümmer des World Trade Centers hatte sich noch nicht gelegt, da traten bereits die ersten Zweifler auf den Plan. Wie konnte die mächtigste Nation der Welt von einer Handvoll Terroristen so überrumpelt werden?
There were sort of several buckets of different related conspiracy theories. The main one.
Es gab eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien. Die Haupttheorie ist bis heute, dass 9/11 in irgendeiner Form ein Inside-Job war, dass also die US-Regierung von den Anschlägen im Vorfeld gewusst und sie nicht verhindert hat oder sogar aktiv in die Anschläge verwickelt war.
Participating in the attacks,
sagt der Historiker und Autor Garrett Graff, der ein Buch mit Zeitzeugenberichten über den 11. September 2001 veröffentlicht hat. Bei seinen Lesereisen in den USA vergehe kein Abend, an dem nicht jemand im Publikum mit der Theorie des Inside-Jobs komme, sagt er.
Everything from the idea that there was no plane that
da ist alles dabei, angefangen von der Idee, dass kein Flugzeug aufs Pentagon gestürzt ist, bis zur Theorie, dass das World Trade Center eigentlich gar nicht angegriffen, sondern kontrolliert von innen gesprengt wurde. Theorien, für die es nach Ansicht von Wissenschaftlern keine Indizien gibt. Und trotzdem hält sich bis heute vor allem in der US-amerikanischen Bevölkerung hartnäckig das Gerücht, die damalige Regierung sei irgendwie in die Anschläge verwickelt. Was viel mit der Mentalität seiner Landsleute zu tun habe, so Graf.
The United States is a country that has long.
Die USA sind wie kaum ein anderes Land traditionell anfällig für religiöse Eiferer. Bis zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten sind diese fanatischen Züge zurückzuverfolgen, die häufig zu Verschwörungstheorien geführt haben. Das können wir in allen Bereichen der Politik beobachten, über Generationen hinweg.
And this is something that we have seen in all manner of our politics, you know, generation.
Schon beim Angriff der Japaner auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg gab es Gerüchte, die US-Regierung habe den Angriff absichtlich geschehen lassen, um sich den Rückhalt der Bevölkerung für einen Kriegseintritt zu sichern. Und auch nach 9/11 stand schnell die Bush-Regierung im Verdacht, so den Angriff auf den Irak rechtfertigen zu wollen, sagt Joseph Jusinski, der an der Universität von Miami zu Verschwörungstheorien forscht.
It used to be the case that it was more Democrats believing 9/11 truth theories than Republicans.
Lange war es so, dass mehr Demokraten an diese Verschwörungstheorien geglaubt haben, denn Bush war ja ein Republikaner. Aber inzwischen ist es so, dass eher Anhänger der Republikaner diesen 9/11-Verschwörungstheorien anhängen. Das liegt vor allem daran, dass manche Republikaner, allen voran Donald Trump, solche kruden Theorien wieder hoffähig gemacht haben, auch in der republikanischen Partei. Und so glaubt auch 20 Jahre danach laut Umfragen fast jeder dritte US-Amerikaner daran, dass am 11. September 2001 etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Die Theorien reichen von einem Raketenbeschuss der Türme über lukrative Spekulationen am Finanzmarkt bis zu einer Verschwörung des israelischen Geheimdienstes Mossad.
Peter Mücke berichtete von den hartnäckigsten Verschwörungserzählungen rund um die Terroranschläge vom 11. September 2001. Es ist ja nicht so, als bräuchte es solche Mythen, um 9/11 zu einer bleibenden Narbe zu machen. Ob man damals in Manhattan war oder es am Fernseher oder im Radio mitbekam, der Tag hat sich ins Gedächtnis gebrannt. Auch auf der US Airbase Spang Dahlem erinnern sich die Menschen an 9/11 und werden auch heute noch davon eingeholt. SWR-Reporter Ludger Peters berichtet.
Bernhard Schäfer arbeitet seit über 20 Jahren für die US-Armee in der Eifel. Damals am 11.09.2001, als ein American Airlines-Flieger in den Nordturm fliegt, sitzt er an seinem Schreibtisch im Hauptquartier. Erst als seine Tochter ihn anruft, erfährt er, was passiert und schaltet den Fernseher ein.
Ja, zuerst habe ich gedacht, das ist ein schlechter Film. Das ist vielleicht ein Unfall, ich habe das gehofft. Dann habe ich ja doch schnell gemerkt, dass es nicht so war und dann noch mehr folgte und wir haben sprachlos da zugeschaut.
Am anderen Ende der Welt sitzt zu diesem Zeitpunkt US-Soldat Toby B. Roach in New Mexico vor dem Fernseher. 26 Jahre alt, kurz vor der Versetzung nach Spangdahlem. Heute einer der führenden Offiziere der US Air Base Spangdahlem. Die Situation habe ihn damals völlig überfordert, erinnert er sich. Dort im Fernsehen, da stand der erste Turm schon in Flammen. Sie sprachen darüber, dass es ein Unfall war und dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass so etwas jemals passieren würde. Ich saß da und trank Kaffee und sah dann auf einmal, wie das nächste Flugzeug den zweiten Turm traf. Ich erstarrte, konnte nicht glauben, was ich da sah. In Spangdahlem wird es dann hektisch, erinnert sich Bernhard Schäfer, spätestens als der zweite Flieger den anderen Turm des World Trade Centers zum Einsturz bringt. Die Telefone stehen in Spangdahlem nicht mehr still.
Die Leitung hat natürlich dann gleich alles zusammengedrommelt. Ich habe natürlich gesehen an den Gesichtern, dass man da nicht drauf vorbereitet war.
Abends spät verlässt Schäfer seinen Arbeitsplatz auf der Airbase. Als er nach Hause fährt, sei ihm noch einmal bewusst geworden, wie eng dort in der Eifel Amerikaner und Deutsche miteinander verbunden sind. Am Kontrollpunkt hätten viele Eifler ihre Solidarität gezeigt.
Anschließend habe ich meinen Augen nicht mehr getraut. Am Tor waren Blumen und Lichter und ein richtiges Blumenmeer mit Flaggen, mit Karten von Schülern, die was gemalt haben. Und es war überwältigend.
Und das ist bis heute so geblieben, sagt der Wittlicher Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Jedes Jahr ist er bei der Gedenkveranstaltung mit dabei.
Damit bleibt es im Bewusstsein, aber darüber hinaus stärkt es auch die freundschaftliche Bande, die, glaube ich, durch diese Ereignisse nochmals enger geworden ist. Und insofern ist das auch gut, dass man diese Erinnerung wachhält und auch weiterhin wachsam bleibt.
Auch auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem erinnert man an die 9-11-Anschläge. Ludger Peters aus dem SWR-Studio Trier berichtete davon. Eigentlich sollten wir jetzt mit unserer Wirtschaft verbunden sein. Ich versuche einmal ganz kurz danach zu fragen. Frau Geipel, sind Sie schon da? Gut, die scheint nicht zu funktionieren, die Leitung. Dann kommen wir nochmal mit einem anderen Thema. Wir kommen nochmal zurück zur Bundestagswahl. Unter all den Themen Umwelt-Energiepolitik, Renten, Mieten ist ein Thema nicht dabei, und zwar Europapolitik. Jakob Mayer berichtet von Europaparlamentsabgeordneten, die sich darüber wundern.
Brüssel schaut gespannt nach Berlin, wie es nach der Wahl weitergeht. Kaum ein Thema beschäftigt uns hier mehr, erzählt der grüne Europapolitiker Daniel Freund. Da sei es schon enttäuschend, dass umgekehrt Europa für die Wahlkämpfer kein Thema ist.
Denn am 26.09. wird ja nicht nur der Bundestag gewählt und damit die nächste Regierung bestimmt, sondern wir wählen ja eben auch unsere VertreterInnen im Europäischen Rat. Und da muss man einfach sagen, dass die deutschen Minister und Ministerinnen sind ja jeweils die einflussreichsten im Rat. Also der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer ist der mächtigste Verkehrspolitiker in der Europäischen Union.
Vieles funktioniert nur europäisch, sagt der EU-Abgeordnete Peter Jahr. Auch der sächsische CDU-Politiker hätte sich mehr Europa im deutschen Wahlkampf gewünscht.
Es stehen in der Europäischen Union viele wichtige Entscheidungen an, wie zum Beispiel, wie gestalten wir den Kampf gegen den Klimawandel? Wie stellen wir uns auf im globalen Wettbewerb? Wie gestalten wir ganz konkret die Rückzahlung des sogenannten Covid-19-Fonds? Und dort bestehen erhebliche Unterschiede in der programmatischen Ausrichtung der einzelnen Parteien. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass diese Positionen zur Bundestagswahl deutlich herausgearbeitet werden.
Daran hätten die Beteiligten aber kein großes Interesse, vermutet Cornelia Ernst. Die Europapolitikerin der Linken kritisiert, dass Schwarz-Rot bei vielen europäischen Themen wie Migration oder Rechtsstaatlichkeit zumeist auf der Bremse stand.
Die Europäische Union ist momentan in keiner guten Verfassung. Daran sind die Parteien der Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet direkt mitschuldig.
Wer über die EU rede, müsse vor allem über deutsches Geld reden. Und das käme im Wahlkampf wohl nicht gut an, meint Maximilian Krah. Er sitzt für die AfD im Europaparlament.
Stellen Sie sich vor, man würde tatsächlich über diese Abermilliarden sprechen, die Deutschland für den Süden zahlt und wo es mittlerweile für Kredite der EU birgt. Ich denke, da würden dann doch einige Leute aufwachen. Und insofern redet man eben lieber über das Klima in 100 Jahren als über die enormen Lasten der EU von heute.
Europa beweise sich nicht nur in Wahlkampfreden, sagt die EU-Abgeordnete Marion Walzmann. Und zumindest auf den zweiten Blick sei das Thema auch präsent, ist die Thüringer CDU-Politikerin überzeugt.
Wenn Sie sich die Wahlprogramme anschauen, dann werden darin durchweg europäische Themen angesprochen. Ich denke, dass der Eindruck, dass die EU im Bundestagswahlkampf keine Rolle spielt, damit einhergeht, dass Europa längst in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger angekommen ist.
Ein Beitrag von Jakob Mayer aus Brüssel.